NFL-Podcast mit Daniel Rabe.
Ja, hallo zusammen. Wir treffen uns heute hier zur 15. Ausgabe des Bagatelle-Podcasts. Wir haben eine lange Sommerpause hinter uns und sind jetzt das erste Mal wieder da und das auch direkt mit einem Special. Wir sind kurz vor der Bundestagswahl und möchten mal so die Kandidaten ein wenig kennenlernen, die antreten für den Wahlkreis. Köln 2 ist das in dem Fall. Das umfasst Kölner Südstadt, südlich dann nach Rodenkirchen, Ronndorf, alles darunter. Und im Norden geht es dann bis Sülz, Kölner, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube so bis hinter Aachener Weiher hoch, Quartier Lateng, Belgisches Viertel und so weiter und so fort. Und hier heute ist Sven Lehmann, Bundestagsabgeordneter der Grünen, sitzt seit 4 Jahren jetzt schon im Bundestag und ist Direktwahlkandidat und möchte hier das erste jemals Grüne gewonnene Direktmandat gewinnen, was es in Köln gab. Ich habe eben noch nachgeguckt, das letzte Mal hast du, man denkt, das wäre so viel mehr hier eigentlich, 16,4%, glaube ich, geholt. Und jetzt hast du auf jeden Fall mehr vor. Hallo erstmal.
Hi, danke für die Einladung, ich freue mich.
Ja, freuen uns auch sehr, schön, dass du da bist. Du sitzt seit 4 Jahren jetzt im Bundestag. Waren das krass einschneidende Veränderungen, die da dein Leben betroffen haben, wenn man auf einmal in Berlin ist und auf einmal irgendwie die Leute gucken auf einen, man redet in diesem wahnsinnigen Plenum da?
Ja, total. Also das war ziemlich krass, überhaupt erstmal da so in Berlin einzurollen, in dieses hohe Haus zu gehen, im Plenarsaal zu sitzen, den man sonst ja nur aus dem Fernsehen kennt. Also es hat mich schon ziemlich so mit Ehrfurcht erfüllt. Was die krasseste Veränderung ist, aber das Pendeln. Also ich meine, Köln und Berlin sind beides natürlich großartige Städte, aber irgendwie dauerhaft in beiden Städten zu leben und zu pendeln, heißt dann für mich, am Anfang hieß das, dass ich gar nicht wusste, wenn ich morgens aufwache, in welcher Stadt bin ich eigentlich? Also in welchem Bett liege ich hier gerade? Da habe ich mich dann schnell daran gewöhnt und habe auch in beiden Städten auch ganz schöne Wohnungen, sodass ich mich da auch irgendwie heimisch fühle. Aber so diese Veränderung, wirklich dauerhaft eigentlich on the road zu sein und dann in diesem Parlament zu sprechen, zurückzukommen, dann irgendwie zu hören, was denken die WählerInnen eigentlich darüber, was wir da machen in Berlin. Das ist schon herausfordernd, aber auch natürlich wahnsinnig spannend. Gerade in dieser Legislaturperiode, die ja nicht gerade einfach war.
Mhm. Wie bist du da hingekommen? Also ich stelle mir das so vor, man macht grüne Politik, du bist 41 Jahre alt, muss man dazu sagen. Mhm. Recht jung für den Schnitt im Bundestag. Damals warst du dann 37, wenn ich richtig rechne. Es muss ja irgendeine Idee geben oder du musst irgendwie was Glanzvolles geleistet haben vorher. Wie war dein Weg vorher? Hast du in der Landespolitik was gemacht? Oder?
Genau, ich wollte nie Berufspolitiker werden, nie. Also ich habe studiert Politikwissenschaften in Köln und Frankreich, habe dann aber außerhalb der Politik gearbeitet, also zum Beispiel im Landesjugendamt Rheinland, im Sozialbereich und habe da immer sehr viel Wert drauf gelegt, also nicht sozusagen von Politik irgendwie abhängig zu sein. Und dann kam aber vor einigen Jahren sozusagen so das Angebot oder die Anfrage, dass ein Landesvorsitzender gesucht wurde in Nordrhein-Westfalen. Das war eine sehr spannende Zeit, weil wir da die rot-grüne Minderheit Regierung damals mit Hannelore Kraft gezimmert haben, also wahnsinnig spannendes Experiment, also mit wechselnden Mehrheiten und so, und da war ich Vorsitzender und irgendwie ergab sich dann halt, dass ich dann auch gesagt habe, viele meiner Anliegen, vor allem im sozialen Bereich, müssen auf Bundesebene verändert werden und deswegen möchte ich eigentlich auch in diesem Bundestag, um das zu machen, und dann habe ich mich entschlossen zu kandidieren und bin dann eingezogen zum ersten Mal vor 4 Jahren und genau, bin jetzt im Bundestag.
Du hattest Listenplatz 4, ist das korrekt?
Genau, also das heißt, Landesliste Nordrhein-Westfalen Platz 4, ja. Und diesmal habe ich auch wieder Platz 4.
Das heißt, das war damals schon eine recht sichere Bank, ja, dass du da eingezogen, genau, bist. Und diesmal auch wieder, das heißt, könnte man jetzt sagen, du brauchst das Direktmandat gar nicht. Das sagte tatsächlich, wenn ich das so sagen darf, die Kollegin von der CDU zu mir. Man könnte sie ruhig wählen, weil du würdest es eh schaffen.
Genau, also das sagt die Kollegin und Gegenkandidatin von der CDU immer gerne. Und ich entgegne dann immer, es geht jetzt hier nicht um persönliche Karrieren, also weder von Ihnen noch von mir, sondern es geht darum, wer den Wahlkreis am besten vertritt. Und ich finde ehrlich gesagt, dass die CDU den Wahlkreis nicht gut vertritt in Berlin, weil in dem Wahlkreis, also du hast es ja gesagt, der geht bis in den Süden Kölns runter, der geht bis nach Weiden, der ist riesengroß, da sind richtig, richtig wichtige Verkehrsprojekte, die entweder vorangetrieben oder verhindert werden müssen, da sind wichtige Klimaschutz, Umweltfragen, da sind viele soziale Themen, gerade in der Südstadt Wohnen oder beispielsweise auch am Kölnberg, Armut, und ich finde nicht, dass die CDU den Wahlkreis mit den Anliegen gut vertritt und deswegen möchte ich den Wahlkreis gewinnen, um den dann zu vertreten. Da geht es nicht um persönliche Karriere, weder von Frau von Möller von der CDU noch von mir, sondern es geht darum, was die WählerInnen in dem Wahlkreis für eine Politik möchten.
Mhm. Sag mal, gab es weitere Projekte, weil das ist für uns immer so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was ist jetzt auf kommunaler Ebene, wo kümmert sich das Land drum, was macht der Bund? Also wenn du jetzt in Berlin sitzt und uns in Köln helfen möchtest für diesen Wahlkreis, was sind so die Top-Themen, die du auf der Agenda hast?
Also ich würde mal sagen drei. Das Wichtigste natürlich Klimaschutz. Die Klimakrise schreitet voran. Wir haben es jetzt in diesem Sommer wirklich auch alle hautnah nochmal mitbekommen und gespürt. Und ich finde, in diesen Zeiten müssen wir einfach sehr, sehr viel tun, um den Klimakrise zumindest zu verlangsamen. Und da passt aus meiner Sicht zum Beispiel nicht zu, dass neue Autobahnen gebaut werden. Und das ist im Kölner Süden geplant. Da soll eine neue Autobahnbrücke entstehen. Die würde Umweltflächen zerstören.
Die Rodenkirchner Brücke wäre das in dem Fall?
Nee, oder? Das wäre die sogenannte Rheinspange. Also die wäre noch weiter südlich. Mhm. Die sollen neu gebaut werden und ich finde, das passt nicht in die Zeit von Klimakrise und Hochwasser und so weiter. Und deswegen sagen wir zum Beispiel, es muss deutlich mehr Investitionen geben und Tempo beim Ausbau der Schiene, Verlagerung von Gütern auf die Schiene, bessere Zugverbindungen, bessere Radverkehrsverbindungen, aber wir haben eigentlich keinen Mangel an Autobahnen, also schon gar nicht in der Region. Mhm. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist, dass mein besonderes Herzensanliegen ist soziale Fragen, also Armut. Köln, das wissen wir alle, ist eine Stadt, wo sich einfach sehr, sehr viele selbst normal verdienende Menschen keine Wohnung mehr leisten können. Da brauchen wir unbedingt mehr bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen auch eine Mietpreisbremse und das ist alles etwas, was auf Bundesebene entschieden werden kann. Wir haben ein großes Problem mit Kinderarmut. Da denke ich auch an Stadtteile wie Meschenich zum Beispiel, wo wir eine Kindergrundsicherung fordern. Auch das muss auf Bundesebene vorangetrieben werden. Und das dritte Thema, das finde ich total spannend, was diesen Wahlkreis angeht, weil dieser Wahlkreis, da gehört ja auch die Bagatelle zu und KG Ponyhof und viele andere Initiativen, ist ein Wahlkreis, wo die rechten Parteien mega schlecht abschneiden immer. Bei der letzten Bundestagswahl das zweitschlechteste Wahlergebnis von AfD und Rechten in ganz Deutschland. Und das spricht dafür, dass es ein sehr, sehr hohes so zivile gesellschaftliches Engagement gibt von Kirchen, von Verbänden, von Initiativen. Und ich möchte unbedingt auch eine antirassistische und queere und vielfältige Politik auch in Berlin weiter vorantreiben. Ich glaube, das wünscht sich auch der Wahlkreis, dass hier eine offene Gesellschaft weiter auch besteht in den Fädeln.
Hm. Du bist familienpolitischer Sprecher, ist das korrekt?
Sozialpolitischer
Sprecher, Entschuldigung.
Sozial und queer,
genau. Ja. Ist jetzt ein Thema, was gefühlt bei den Grünen so ein bisschen unterrepräsentiert ist manchmal. Zumindest wirkt es nach außen
so. Das stimmt.
Bist du in der Lage, das da weiter voranzuführen und dich da durchzusetzen oder ist das eher schwierig in der Partei? Ja,
ich glaube, also alle, die jetzt zuhören, die werden wahrscheinlich mit den Grünen immer so als erstes assoziieren, Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, vielleicht Verkehrspolitik oder auch so Demokratie, Menschenrechte, Einsatz für Geflüchtete, aber nicht unbedingt immer so zum Beispiel Arbeitsmarktfragen oder sozialpolitische Fragen und das finde ich natürlich und alle, die bei uns in der Partei diese Themen machen, total schade, weil wir halt, finde ich, auch sehr, sehr gute Konzepte gegen Armut beispielsweise haben oder für den Arbeitsmarkt oder für Familien, was soziale Absicherung angeht, aber das dringt nicht so durch, das kann auch an uns liegen, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass die Medien natürlich immer erstmal die Grünen fragen bei Umwelt- und Klimafragen oder bei Menschenrechtsfragen und nicht unbedingt bei sozialpolitischen Fragen. Das finde ich schade und ich bin auch im Bundestag, um das zu ändern.
Mhm. Gut. Ich würde mal kurz so zum Persönlichen zurückkommen. Du bist verheiratet mit Arndt Glocke?
Verheiratet nicht.
Okay.
Seit 20 Jahren in meistens fester Partnerschaft. Also brutto seit 20 Jahren und netto seit knapp 20 Jahren. Und, aber wir sind nicht verheiratet.
Ihr seid
aber
nicht verheiratet.
In fester Partnerschaft.
Okay. Jetzt stelle ich mir das vor, er ist Fraktionsvorsitzender.
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
der Grünen im Landtag.
Genau.
Du bist in Berlin. Mhm. Ihr lebt gemeinsam in Köln. Seht ihr euch?
Also ich habe ja lange in der Südstadt gelebt und bei der letzten Wahl habe ich in der Südstadt noch gelebt, also seit über 10 Jahren und bin dann schweren Herzens der Liebe wegen nach Nippes gezogen. Gegen meinen Willen, ehrlicherweise, aber weil es halt einfach blöd ist, wenn man schon die ganze Zeit pendelt, dass man dann auch noch, wenn man in der Stadt ist, wo man dann auch irgendwie lebt, dann auch noch pendeln muss. Und deswegen habe ich meinen Wohnsitz dann zu ihm nach Nippes verlagert und das heißt, ja, wir sehen uns, also wenn ich in Köln bin sowieso und wenn ich in Berlin bin natürlich nicht, wobei er auch manchmal versucht, am Wochenende in Berlin zu sein, aber es ist eine Fernbeziehung, zumindest in den Zeiten, wenn ich in Berlin bin.
Ja. Wie viele Wochen bist du in Berlin? Wie viele Sitzungswochen gibt's?
Etwa knapp die Hälfte des Jahres sind Berlin-Wochen.
Okay, du bleibst dann auch am Wochenende, weil es dann nett ist. Und,
Ich würde gerne noch mal länger bleiben, so, weil Berlin ist auch eine tolle Stadt, aber meistens ist es dann so, dass mich dann auch so das Köln weh packt und dann versuche ich irgendwie freitagsabends noch nach den letzten Sitzungen zurückzufahren.
Das musst du jetzt sagen, oder ist das?
Nein, ist so.
Okay.
Das ist so.
Ja. Sehr cool. Du hast studiert, unter anderem in Aix-en-Provence, habe ich vorhin gelesen, als ich mir deinen Wikipedia-Eintrag durchgelesen habe, so ehrlich bin ich. Mega schöne Stadt. Ich hatte meine Freundin, die da studiert hat.
Ja.
Was hast du da sehr geschätzt oder hast du da auch das ganze Leben da ein bisschen genossen? Weil das kann man da ja wirklich grandios.
Oder ja, man kann sehr gut leben. Man Also ich war da ein Jahr zum Studieren. Ich habe, glaube ich, die meiste Zeit eher gelebt als studiert. Aber das ist ja, gehört ja zu Frankreich dazu. Ich hatte immer eine ganz, ganz hohe so Affinität zu Frankreich. Ich habe das irgendwie früh in der Schule gelernt, war oft dann irgendwie im Urlaub da und so. Und habe das auch in Köln dann studiert im Nebenfach. Und das war eine tolle Erfahrung, weil damals so viel auch im Umbruch war. Also das war die Zeit, wo der Irakkrieg diskutiert wurde. Und damals haben wir extrem viel gemacht, auch Deutschland und Frankreich, um sozusagen so dieses Bündnis zu stärken, Nein zu sagen zu diesem Krieg. Und das haben wir intensiv auch diskutiert, sind auf die Straße gegangen. Also es war auch eine sehr politische Zeit für mich. Und aber das Leben kam nicht zu kurz. Und es ist einfach toll im Süden von Frankreich natürlich mit der Nähe zum Meer. Wobei ich sagen muss, dass ich mir um Frankreich auch ein bisschen Sorgen mache, weil das war damals schon so auf der Kippe, dass gerade also der Süden von Frankreich die Rechtsextremen sehr stark waren. Und das ist ja jetzt eher noch schlimmer geworden. Und von daher ist Frankreich nach wie vor ein großartiges Land, aber auch mit einem Hang sehr schnell so auf Autoritäten zu hören und dem Rassismus und Rechtsextremismus zu verfallen. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie wieder hinkriegen, auch gemeinschaftlich, dass der demokratischen Kräfte gestärkt werden.
Thema Rassismus. Ich stelle mir immer die Frage, man sitzt im Bundestag. Ihr seid wie viel? 700 XY Personen dort?
Ja, zu viele auf jeden Fall.
Zu viele.
Der Bundestag ist zu groß.
Tendenz werdet ihr jetzt noch mehr.
Ja, aber nur, wenn die CDU zu viele Direktmandate gewinnt. Das heißt, wenn man, ja, das ist so, das Wahlrecht, also wir wollten das Wahlrecht ändern, damit sozusagen die Zahl der Abgeordneten gedeckelt wird. Das haben wir übrigens auch an einem Strang gemacht mit Linksfraktion und FDP zusammen. Also haben wir Gesetzesentwürfe vorgelegt, dass der Bundestag gedeckelt wird, also nicht höher als etwa 650 Abgeordnete wird. Und das haben CDU und SPD verhindert. Und jetzt kann es halt passieren, wenn die CDU zu viele Direktmandate holt, dass die ausgeglichen werden müssen und deswegen sozusagen so ein Bläh-Bundestag entsteht. Also mit bis zu 900 oder sogar mehr Abgeordneten.
Aber du gibst mir recht, dass Laschet gerade alles dafür tut, das zu verhindern.
Das stimmt, aber ich habe trotzdem, also ich sage das jetzt auch nicht ohne Grund, weil also wenn man das nicht möchte, dann sollte man nicht die CDU mit der Erststimme wählen. Also erstens schon mal so ein bisschen als Rache daran, dass sie dieses Wahlrecht nicht reformiert haben, aber auch damit sozusagen dann nicht die Mandate ausgeglichen werden müssen, weil das führt, wie gesagt, dann noch zu einer höheren Zahl von Abgeordneten. Ich habe jetzt kein Problem damit, wenn da 100 Leute mehr sitzen, aber die Arbeitsfähigkeit ist einfach nicht mehr gut, wenn man mit 80 Leuten im Ausschuss sitzt ungefähr. Und außerdem ist es auch wahnsinnig teuer für die SteuerzahlerInnen.
Tatsächlich wollte ich auf was anderes hinaus, nämlich, dass da ja auch 100 Leute sitzen, die jetzt vorsichtig gesagt eher mit rechter Gesinnung unterwegs sind. Wie geht man mit denen um? Also man begegnet sich in Ausschüssen, man wird sich abends auch mal im Restaurant treffen und so weiter. Ist das mehr so nach außen eine komplette Abgrenzung oder gibt es sogar da nette Leute dabei, mit denen man sich normal unterhält und man sich austauschen muss und Ideen formulieren muss? Und also jetzt mal so ein ehrliches Wort, weil nach außen wirkt es immer so, man redet auf jeden Fall nicht miteinander, aber ist das wirklich am Ende des Tages so?
Also das ist auf jeden Fall bei mir so, kann ich sagen, dass ich weder also RassistInnen und Rechtsextremen, mit denen kein normales Verhältnis pflegen möchte, also schon gar nicht, wenn sie die Demokratie abschaffen wollen und menschenfeindliche Äußerungen gegenüber Minderheiten machen und so, und das möchte ich nicht normalisieren, indem ich halt sage so, hey, wie geht's, alles gut und so, sondern ich ignoriere die und meide die. Das machen vielleicht andere KollegInnen in anderen Fraktionen ein bisschen anders. Also habe ich auch schon mitbekommen, dass man dann so im Restaurant halt sitzt und dann so ein bisschen scherzt und so. Aber ich möchte diese Normalisierung nicht und deswegen halte ich Distanz und Abstand. Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen in den Ausschusssitzungen, dass wir die ignorieren, sondern wir setzen uns dann halt hart mit deren Argumenten auseinander. Und natürlich auch im Plenum, weil das muss man auch machen. Aber leider ist es so, dass sich die Stimmung im Bundestag massiv verschlechtert hat, seitdem die da sind. Weil die Debatten meistens so laufen, dass dann irgendwelche krassen Hassgeschichten erstmal kommen, Fake News oder Provokation, dann ist man erstmal eine halbe Stunde damit beschäftigt, das alles aufzusammeln, diesen ganzen Schmutz, und kommt dann gar nicht dazu, irgendwie mal darüber zu diskutieren, wie man jetzt progressiv die Gesellschaft weiterentwickeln kann. Und das hat lange gedauert, finde ich, bis der Bundestag da einen guten Umgang mitgefunden hat. Und jetzt ist es meistens so, dass es, wenn die AfD wieder irgendwas erzählt, dann geht meistens einer dagegen oder eine. Und dann diskutieren die demokratischen Fraktionen untereinander weiter und streiten sich auch. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Auseinandersetzung um die Zukunft der Demokratie bei den demokratischen Fraktionen stattfindet und man nicht immer auf jedes Stöckchen springt und dann sozusagen diesen ganzen Hassthemen auch zu viel Raum gibt.
Also meinst du generell, das hat sich schon normalisiert, also dass man da auch wieder normal miteinander sprechen kann? Mir geht es tatsächlich so, dass ich mir Bundestagsdebatten nicht mal mehr angucken kann, was ich früher gerne gemacht habe, aber weil immer ständig diese Zwischenrufe oder dann diese unsäglichen, ich will diese Reden auch zwischendurch nicht hören, einfach die da kommen, und fand auch teilweise den Umgang dann so ein bisschen grenzwertig, weil das ganze Ding einfach gesprengt war, immer durch so ein paar Vollpfosten und dann, aber wenn du sagst, das normalisiert sich, ist das ja generell
schon mal. Ja, also ich glaube, das war eine Suche, wie geht man jetzt damit um, ne? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, entweder bei jedes Argument immer dagegen gehen oder dazwischen brüllen oder komplett ignorieren oder versuchen zu überzeugen oder so. Und ich habe dann irgendwann schnell gemerkt, die wollen ja gar nicht diskutieren, sondern die reden auch meistens gar nicht mit dem Parlament, sondern die reden für ihr AfD-TV in die Kamera eigentlich und sprechen dann das Volk an oder sowas. Ja, also das ist gar keine Debatte im Parlament. Und ich finde, wenn man da jetzt jedes Mal und alle RednerInnen aller Fraktionen immer sich damit beschäftigt, dann bekommt deren Anliegen oder deren Menschenbild zu viel Raum, weil man darf nicht vergessen, es ist immer noch eine krasse Minderheit in Deutschland, zum Glück. Mhm. Und ich finde, im Parlament soll es auch nicht mehr Raum bekommen, als es verdient.
Du hast eine ganze Zeit lang, glaube ich, auch wegen des Hasses, der da manchmal kommt, auf eine persönliche oder auf eine professionelle Facebook-Seite verzichtet und auf andere Dinge. Das hast du nur sehr privat geführt. Irgendwann hast du da einen Switch gemacht, hast das dann doch zugelassen. Ich verfolge das. Es gibt wenig Hass bei dir, aber es gibt ihn auch. Wie gehst du damit um? Weil das ist ja was, was du, glaube ich, also worauf du bewusst verzichtet hast, dich da so in die Öffentlichkeit zu hauen. Jetzt hast du es aber gemacht. Das würde ich ja, also ich erlebe es im ganz kleinen Rahmen, das muss ja bei dir dann irgendwie das 400-fache sein. Wie
also filtert man sowas? Ich hatte schon Shitstorms in den letzten Jahren, aber die haben sich interessanterweise in der Tat eher in Grenzen gehalten. Also wenn ich mal darüber nachdenke, was Leute wie Claudia Roth zum Beispiel oder wie unsere AsylpolitikerInnen übrigens in allen Fraktionen auszuhalten haben, das gilt übrigens auch für die CDU-CSU, ne? Das ist jetzt nicht nur so ein grünes Ding, das ist wirklich richtig, richtig schlimm und heftig. Die sind also quasi nur damit beschäftigt, die Leute anzuzeigen so oder die Sachen zu blockieren, haben auch teilweise Personenschutz. Das habe ich jetzt nicht. Kann auch daran liegen, dass ich jetzt noch nicht wichtig genug bin oder einfach Sozialpolitik mache und nicht Asyl zum Beispiel. Aber ich hatte schon Shitstorms und am krassesten war es zum Beispiel, als ich nach Polen gereist bin letztes Jahr und mich da solidarisiert habe mit den Lesben, Schwulen, Transmenschen, die dort massiv auch von Kirche und Staat unterdrückt werden. Da hatte ich richtig auch Morddrohungen zum Beispiel, die auch telefonisch eingingen bei mir im Büro. Und oder zum Beispiel, als wir diese krasse Geschichte hatten mit dem WDR, mit dem Meine Oma ist eine alte Umweltsau-Lied. Da habe ich mich auch solidarisiert mit den RedakteurInnen im WDR gegen die Führung des WDR, weil ich gesagt habe, Entschuldigung, das ist jetzt hier auch von der Meinungs- und journalistischen Freiheit auch gedeckt. Und ich finde das total falsch, das zu unterdrücken seitens der WDR-Spitze. Und Armin Laschet war da leider, hat eine sehr unrühmliche Rolle da gespielt. Und da habe ich auch richtig krassen Hass und Shitstorms abbekommen. Und das waren, glaube ich, so die beiden krassesten Sachen. Und da habe ich auch gemerkt, das ist schon heftig, wenn man so im Auge steht und eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt ist, nur Leute anzuzeigen, zu blocken bei Facebook und so. Und das ist schon nicht schön.
Ich springe nochmal, weil wir gar nicht so viel Zeit haben, direkt einen Sprung weiter. Wir haben gestern Abend uns schon gesehen, haben das Thema auch kurz gehabt. Da hast du sehr offen drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das in dem Rahmen jetzt auch so kannst, aber also für mich als Wähler oder bei vielen Leuten erlebe ich das, wäre es einfach wahnsinnig interessant zu wissen, wer am Ende mit wem koalieren würde, wer Bock auf wen hat. Was passiert mit mir, wenn ich den Grünen eine Stimme gebe? Was passiert, wenn ich der FDP eine Stimme gebe? Was jetzt tendenziell eher nicht passieren wird. Aber gibt es bei dir da eine klare Präferenz oder irgendwas, was du deiner Partei wünschst? Was passiert nach dieser Bundestagswahl?
Also erstmal sage ich mal, was sozusagen die Wählerinnen und Wähler bekommen, wenn sie grün wählen, nämlich grüne Politik im Bundestag. Das klingt jetzt so banal, aber man wählt ja keine Koalition und man wählt übrigens auch keinen Kanzler und keine Kanzlerin. Das ist ja sozusagen jetzt ein ganz, ganz tricky Move von der SPD zu sagen, wer Olaf Scholz will, muss SPD wählen, aber man wählt keinen Kanzler und Kanzlerin direkt. Man wählt eine Partei und die Parteien versuchen danach dann eine Koalition zu bilden und wenn es eine Mehrheit gibt für eine Person, dann wählt die Person zur Kanzlerin oder zum Kanzler. So, das heißt erstmal, wer die Grünen wählt, wählt Klimaschutz, wer soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und das sind, glaube ich, Themen, die müssen auch stärker vertreten sein. Und ich glaube, und das scheint ja gar nicht so weit weg zu sein, dass eine Koalition mit der SPD mir am liebsten wäre, also auch eine eigene Mehrheit, weil gerade so in sozialen Themen, aber wahrscheinlich auch bei Klimaschutz und Gesellschaftspolitik, Familien, Minderheiten, glaube ich, können wir mit der SPD ganz gut eine Koalition auch bilden. Die Frage ist aber, reicht das dann? Also haben wir genügend Mandate für eine Mehrheit? Und wenn wir die nicht haben, bin ich sehr dafür, dass wir mit allen demokratischen Parteien auch das ausloten. Und da ist, glaube ich, am weitesten weg tatsächlich, vermute ich mal, die CDU-CSU, also gerade so im Bereich Innenpolitik, Asyl, aber auch Klimaschutz, Gesellschaftsbild. Und ich glaube, vom Programm her am nächsten wäre gerade in meinen Themenbereichen die Linkspartei. Wobei ich da sagen muss, dass die Linkspartei mir auch immer nicht klar ist, nach all den Jahren, ob sie wirklich regieren wollen. Also ob sie wirklich wissen, dass es Kompromisse bedeutet, dass es bedeutet, dass man nicht aus der NATO einfach mal so austreten kann oder sowas oder jeden Auslandseinsatz ablehnt aus ideologischen Gründen. Das ist mir bis heute nicht klar. Das wird spannend sein, das rauszubekommen. In sozialen und so familienpolitischen Fragen, glaube ich, könnte man sehr gut was erreichen. So, und das wäre auch dann meine Wunschkoalition. Aber tatsächlich ist mir nicht klar, ob sie wissen, was es bedeutet, Kompromisse einzugehen. Das ist schon nicht nur trivial.
Die FDP schließt du aus?
Nein, schließe ich nicht aus. Auch eine demokratische Partei, mit der wir dann reden. So, bei der FDP habe ich das Problem, also gesellschaftspolitisch geht da ganz viel. Demokratie, Menschenrechte, da würde viel gehen. Aber wir haben zum Beispiel gerade so, was soziale und Gerechtigkeitsfragen angeht, zwei richtig heftige Entscheidungen vor uns. Nämlich einmal, was ist mit der Schuldenbremse? Wir werden ein Jahrzehnt haben, wo wir massiv investieren müssen in Netze, in Erneuerbare, in neue Schienen. Und das geht nur, glaube ich, wenn man die Schuldenbremse lockert und neue Kredite aufnimmt und investiert. Das will die FDP partout nicht. Und ich finde, wir haben auch ein Gerechtigkeitsthema und Problem bei Steuern. Und die FDP ist gegen alles, was irgendwie reiche Menschen, Vermögende irgendwie stärker an den Kosten beteiligt. Und da werden wir Probleme kriegen, glaube ich. Das heißt aber nicht, dass das ausgeschlossen ist. Aber da fährt, glaube ich, Christian Lindner eher einen sehr ideologischen Kurs gerade.
Ich würde zum Schluss nochmal zurückkommen. Bagatelle-Podcast hat auch immer was mit Gastronomie zu tun, klar, mit Genuss und so weiter. Wenn du in Köln unterwegs bist oder abends, wenn ihr was essen geht oder du dich mit Freunden triffst, wo gehst du gerne hin? Was machst du gerne? Was hast du Vorlieben von irgendeiner Länderküche? Oder gibt es irgendein Viertel, wo du besonders gerne dich aufhältst?
Natürlich in der Südstadt, klar. Wir haben ja auch jetzt diese Woche einen Spaziergang gemacht, auch mit dir, mit Till Riegenbrock von der IG Gastro, und haben uns nochmal verschiedene Gastronomie-Orte angeschaut in der Südstadt. Also ich bin einfach wahnsinnig gerne in der Südstadt unterwegs, zum Essen, zum Trinken, zum Kaffee trinken, um draußen zu sein. Aber es gibt überall in Köln, gibt es tolle Restaurants und Orte. Was ich krass finde, ich habe da sehr mitgelitten letztes Jahr mit der Gastronomie, weil ich finde, Köln ohne eine gute Gastro ist einfach nicht Köln, und fand da auch ein paar Entscheidungen auch gut, die Stadt getroffen hat, wie zum Beispiel, dass mehr Parkplätze zur Verfügung gestellt wurden für Außengastronomie oder dass es den Pop-Up-Biergarten gab an der Vogelsanger, das war gut. Aber manche Sachen fand ich auch nicht gut. Ich war zum Beispiel persönlich sehr, sehr dagegen im zweiten Lockdown im Herbst, dass die Kneipen und Restaurants schließen mussten, weil ich finde, die haben im Sommer sehr, sehr viel getan, Plexiglasscheiben eingebaut, sozusagen Außenflächen gut gestaltet, und das bei Schutzkonzepten, die eigentlich sehr gut funktioniert haben, dann gesagt wurde, pauschal, ihr müsst wieder schließen, fand ich nicht gut. Und deswegen ist Gastronomie, glaube ich, ein sehr, sehr, auch für die Zukunft, sehr, sehr kritisches Thema, wo man, glaube ich, immer drauf schauen muss, was bedeutet das an Lebensqualität, nämlich sehr viel, aber was braucht auch die Gastronomie? Und das ist in Köln nicht immer leicht, sage ich mal so.
Bist du wieder so leicht in die politische Antwort reingeschlittert? Wo gehst du am liebsten essen in Köln?
Da muss ich jetzt tatsächlich leider sagen, dass ich in Nippes mein Lieblingsrestaurant habe, nämlich das Haus Schnackerts. Mhm. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist so eigentlich also gute altdeutsche Küche, die aber so ein bisschen jetzt auf Bio umgestellt ist und so, und eine super nette Leute und gutes Essen, und weil es einfach mir um die Ecke ist, ist es, glaube ich, tatsächlich einfach mein Lieblingsrestaurant.
Das ist, glaube ich, sogar auch das Restaurant des Jahres geworden, von Dehoga und anderen gewählt.
Das
wenn
kann
mich alles
sein.
Täuscht. Ja. Vielen lieben Dank.
Danke
Wir
dir.
Wir würden es dabei belassen, kurz und knackig. Wie gesagt, einen Eindruck bekommen. Cool, dass du da warst.
Ja, freut mich auch.
Danke. So, wir sind wieder zurück bei unserem zweiten Gast oder zweiten Gästin. Charlotte ist hier.
Genau, hallo.
Hallo. Wir haben uns gestern Abend erst kennengelernt, muss so ich dazu sagen. Das war jetzt sehr spontan, frisch, aber ja. Ich fand das relativ spannend, was du erzählt hast. Mhm. Und auch ganz spannend, dass du so einen Wahlkampf begleitest. Von Sven Lehmann war das in dem Fall. Wir haben einen Spaziergang durch die Südstadt gemacht und hast erzählt, dass du sympathisierst mit den Grünen, aber erstmal die Partei auch kennenlernen möchtest, bevor du eintrittst. Und das fand ich irgendwie auch ganz sympathisch. Deshalb sehr schön, dass du da bist. Wir machen das jetzt irgendwie frei raus. Wir sind null vorbereitet auf das Ganze. Ich frage einfach mal, wie kommt man dazu, als junger Mensch zu sagen, ich interessiere mich jetzt für eine Partei und auch für diese Partei und laufe da jetzt mal durch die Südstadt und höre mir das alles an?
Ja, ich glaube, die letzten Jahre habe ich gemerkt, dass mir Klimaschutz sehr wichtig ist, und ich war die letzten Jahre viel im Ausland und bin jetzt sehr froh, endlich in einem Jahr in Deutschland zu sein, wo eine Bundestagswahl ansteht und ich da mich mit engagieren kann für eine Bundesregierung, die Klimaschutz richtig ernst nehmen wird. Und Da habe ich mir das so ein bisschen angeguckt und gedacht, ja, ich möchte, dass die Grünen besonders stark sind in der nächsten Bundesregierung.
Inwiefern engagierst du dich? Also du hast dann gesagt, ich finde jetzt Sven Lehmann gut oder die Grünen in Köln gut oder allgemein muss ich was tun? Und hast dich dann da einfach vor ein paar Wochen angeschlossen oder vor einem Jahr schon? Also
ich wusste, ich wollte Wahlkampf machen mit den Grünen und habe mich online, glaube ich, erst registriert. Und dann gab es unterschiedliche Veranstaltungen von den Grünen, um sich auch so ein bisschen vorzubereiten auf den Wahlkampf, so Trainings oder Online-Diskussionen, wie funktioniert das eigentlich, wenn man dann Haustür-Wahlkampf macht oder flyert oder auf der Straße. Und dann haben wir eigentlich relativ einfach angefangen mit dem Plakatieren der Wahlplakate. Das fand ich schon mal sehr sympathisch, weil man kann doch in den Gesichtern der Menschen sehr gut ablesen, wie sie zu dieser Partei stehen, die man da gerade rumträgt. Und man bekommt auch so das eine oder andere ganz lustige Kommentar und fängt schon an, mit Menschen irgendwie in Austausch zu treten dazu. Das fand ich ganz, es war ein guter Einstieg auf jeden Fall.
Ich will kurz einhaken. Das heißt, Parteien wie die Grünen, die machen dann Workshops, wie man selber gut Wahlkampf macht. Also wie man auf die Leute, kriegt man so gewisse, ich sag jetzt mal Floskeln auch mit auf dem Weg, dass man irgendwie 3-4 Sätze zum Thema Klimaschutz einfach so frei raushauen kann, die dann auch so auf Parteiebene funktionieren und zu verschiedenen Themen? Oder wie läuft sowas?
Gar nicht so komplex. Also ich glaube, ganz oft geht es ja wirklich einfach nur darum, die wichtigsten Informationen stehen ja in dem kleinen Wahlprogramm, in den Flyern drin. Und ganz oft geht es wirklich einfach nur darum, kurz in Kontakt mit den Menschen zu treten. Denn was bringt es, eine Person vielleicht zu überzeugen, wenn es doch so viele Wähler in diesem Wahlkreis Köln 2 gibt? Deshalb geht es vor allen Dingen darum, glaube ich, die Personen zu mobilisieren und sie daran zu erinnern. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute gar nicht genau auf dem Schirm haben, in wie vielen Wochen die Wahl ist.
Du sagst, du bist seit kurzem erst wieder in Köln. Was hast du davor die Jahre gemacht? Weil du warst, ich glaube, im weiteren Ausland unterwegs.
Ja, ich bin in der Südstadt groß geworden. Ich bin so richtige eigentlich Südstädterin und bin dann nach dem Abi ins Ausland. Habe auch im Ausland studiert, in Frankreich, in der Türkei, in Ägypten. Und damals dann auch schon entschieden, dass ich in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten möchte. Habe dann in der Türkei angefangen und zuletzt in Algerien und musste dann mit der Beginn der Pandemie zurück nach Deutschland. Das war aber auch schön, um sich so ein bisschen zu orientieren und jetzt, wo es wieder möglich ist, sich auch richtig wieder zu engagieren für diese Bundestagswahl.
Ich frage da trotzdem nochmal nach. Das heißt, was hast du da genau gemacht?
In der Türkei habe ich Projekte, soziale Projekte, zum Teil auch Projekte zur Förderung von Zivilgesellschaft unterstützt und koordiniert, aufgebaut mit unterschiedlichen NGOs in der Türkei. Das war nicht so ganz einfach, denn das war in dem Jahr, in dem es den Putsch gab in der Türkei, wo dann auch spätestens, als die ersten Deutschen verhaftet wurden, klar war, dass wir das nicht mehr so weiterführen können. Und dann habe ich angefangen, in Algerien dort die kommunale Abfallwirtschaft zu unterstützen und zu beraten, wie wir genau zu einem Kreislaufwirtschaft kommen können.
Du hast gestern einen spannenden Satz oder du hast irgendwas zitiert, was ich selber nicht kenne, nämlich nachdem es schon verwertbare Zahlen gibt, wie dieser Wahlkreis, in welche Richtung es da gerade läuft, wer gewählt werden könnte. Oder?
Ich finde das
gar nicht so gut aus, oder?
Am letzten Samstag habe ich das erste Mal Straßenwahlkampf am Klotichplatz gemacht. Und dann habe ich die Fragen bekommen, ja, wie sieht es denn aus? Soll ich erst Stimme Grün wählen? Und ich meinte, ja, ich glaube, wir haben gute Chancen. Woher nehmen Sie das denn? Und dann habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Klar ist, so in den letzten Bundestagswahlen war in unserem Wahlkreis die CDU vorne. Aber ich glaube, seitdem hat sich ganz viel verändert. Seitdem irgendwie allein in den letzten Monaten einige Kollegen von mir auf der Arbeit kommen aus dem Ahrtal, das hat in unserem ganzen Unternehmen so viel verändert, wie wir gesehen haben, welche Katastrophe das für einzelne Menschen war. Und ich glaube, solche Fragen können die bisherigen Wahlen das eigentlich nicht abbilden. Man sieht auch irgendwie, die Europawahlen und auch die Kommunalwahlen haben gezeigt, dass die Grünen stark vorne liegen. Aber es gibt natürlich trotzdem noch unser altes Verständnis. Meine Eltern haben auch immer gesagt, nee, das bringt nichts, grüne Erststimme zu wählen. Da wählt man eine der großen Volksparteien und die Zweitstimme ist dann die, die man wirklich gut findet, so ungefähr. Ich glaube, das kann sich aber diesmal verändern. Trotzdem, die Zahlen zeigen halt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen die Erststimme gewinnen, auf Berechnung der vorherigen Wahlen eben und auf Berechnung der Prognosen, die aber nur auf Bundesebene existieren, zeigen halt, dass die SPD zurzeit die höchste Wahrscheinlichkeit hat, diesen Wahlkreis zu gewinnen. Und das fand ich irgendwie ganz gut für mich, weil dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich ja meine Stimme Sven geben, weil dann verlieren wir nicht in dem Sinne von, dann gewinnt die CDU diesen Wahlkreis. Also man kann es dann ja drauf anlegen.
Genau. Ja, spannend. Ja. Wir haben tatsächlich einfach nur ein paar Minuten gehabt. 12 waren es jetzt an der Zahl und wir sehen uns einfach nochmal wieder und dann erzählst du nochmal ausführlich über alles.
Ja, danke
Vielen
für die
Dank
Einladung.
Für die kurzfristige Zusage. Danke.
Gerne.
Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.